ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
So, der Daumen geht nach oben. Wir können loslegen. Herzlich willkommen, liebes Publikum, hier an der MDR Kultur Bühne, an unserem schönen Bücherwagen. Christine Koschmider ist in der kommenden halben Stunde unser Gast. Und zwar mit ihrem neuen Buch Ein Haus für mich, gerade erschienen im Kanon Verlag, wirklich ganz frisch erschienen, muss man sagen. Riecht man noch die Druckerschwärze? Fast. Sie ist Übersetzerin, sie ist Literaturagentin, sie ist Schriftstellerin, bekannt geworden schon vor einiger Zeit, 2014 war das schon, mit ihrem Debüt Schweinesystem. Aufmerksamkeit, viel Aufmerksamkeit auch für ihr Buch Dry. Und jetzt Ein Haus für mich. Christine Koschmider lebt in Leipzig, habe ich heute noch mal bei Wikipedia nachgelesen. Ganz so kann man das nicht stehen lassen, oder?
Danke. Wikipedia sollte man sowieso nur bedingt trauen. Ich habe selber mal versucht, es zu korrigieren. Es lässt mich nicht. Ich lebe nicht mehr in Leipzig. Ich habe 30 Jahre in Leipzig gelebt, seit 93. Und jetzt seit 3 Jahren offiziell in der kleinen Kommune in Sachsen-Anhalt, über die ich hier schreibe und deren Namen ich aber im Buch nicht nenne, weil sie auch sehr symptomatisch für vieles steht und ich jetzt nicht möchte, dass alle Leute nur auf diese kleine Kommune gucken.
Wir haben eine Gemeinsamkeit, haben wir schon festgestellt. Ich selber komme auch aus Sachsen-Anhalt. Wenn Sie diesseits der Elbe, dann ich jenseits der Elbe. Wie ist es jetzt so im erwachenden Frühling, wenn man so einen großen Fluss auch vor der Tür hat, die Elbwiesen? Wie erleben Sie dieses Frühlingserwachen gerade?
Ganz ehrlich, bei uns ist der Frühling bis letzte Woche noch nicht erwacht. Also ich habe noch Schnee geschippt vor nicht allzu langer Zeit. Aber ja, es ist tatsächlich einfach anders als in Leipzig. Ich merke, dass wenn ich hier reingekommen bin, dass es ja auch ein Nachhausekommen nach Leipzig kommen. Ne? Aber Kirschzweige zum Beispiel, und da stimmt es dann doch, ich habe schon Kirschzweige georganisiert.
Frau Südche. Wo sind Sie zu Hause? Sind Sie in Leipzig zu Hause? Sind Sie in Ihrem Schifferhaus zu Hause? Was fühlt sich nach zu Hause an?
Das ist eine viel diskutierte Frage nach Zuhause. Ich würde mich als unbehaust bezeichnen und ohne das jetzt tragisch benennen zu wollen, aber es gibt ja Menschen, die sind viel auf dem Sprung aus Gründen und ich fühle mich vielleicht am wohlsten, wenn ich etwas umbauen und umgestalten darf. Und ich habe früher auch Theater gemacht, also wenn ich Kulissen bauen darf, in die dann andere kommen und sagen, oh, hier fühle ich mich aber wohl und hier ist es schön, aber ich fühle mich sozusagen erst durch die Spiegelung in den Augen anderer dann auch wohl und sehe dann selber, oh ja, es ist wohl schön.
Frau Koschmider, 21 Umzüge haben Sie hinter sich, das ist allerhand, muss man sagen. Und Sie sind eigentlich ja Großstädterin, in Leipzig viele, viele Jahre gelebt, jetzt dieses kleine Haus auf dem Plattenland in Sachsen-Anhalt gekauft. Warum haben Sie sich dazu entschieden, dieses Haus zu kaufen und dort auch Wurzeln zu schlagen?
Das ist jetzt eine Liebeserklärung an alle aus Sachsen-Anhalt und auch aus meine Gäste aus Wolfen und Umgebung. Es gibt gerade auf Buchmessen und in großen Literaturhäusern in den Metropolen dieses Landes immer sehr viel Überzeugung und Wissen über die ostdeutsche Provinz und was da schiefläuft und wie die tickt und was man tun müsste. Und dann gibt es manchmal Bundesförderprogramme, wo einmal im Jahr ein großer Haufen Geld oder ein Festival dorthin geschickt wird und dann ein kleines Logo Bundes-Sowieso-Ministerium Demokratie fördern. Und ich denke immer, ich bin selber auf dem Dorf groß geworden. Man sollte Beziehungen führen mit den Menschen, mit denen man arbeiten und über die man sprechen und mit denen man sprechen möchte. Und weil meine Kinder, die mit Sicherheit nicht in die Provinz hätten ziehen wollen, aus dem Haus sind, habe ich dann gedacht, naja, vielleicht wäre das jetzt der Weg, selber dorthin zu gehen und einen Austausch zu beginnen und zu fördern zwischen den Vorurteilen der einen und den Vorurteilen der anderen.
Trotzdem hat das Haus ja auch einen Reiz auf Sie ausgeübt. Sie haben sich ja auch andere Objekte angeguckt. Warum gerade dieses kleine Haus?
Also zum einen, wenn ich immer dieses Haus, ich besitze ein Haus oder Hauskäuferin, klingt, als habe man Geld, weil Häuser kriegt man seltenst geschenkt. Und ich fand früher das Prinzip Immobilienbesitz und Geld war mir sehr befremdlich und habe dann auf Anraten einer ehemaligen Schwiegermutter 15 Jahre lang jeden Monat 60 € in meinen Bausparvertrag gezahlt. Da waren dann so 5.000 € drauf. und habe bei Immobilien-Scout24, das Portal, das möglicherweise einige hier kennen, irgendwann Häuschen und den Namen der Stadt eingegeben. Und tatsächlich als Häuschen kam diese ziemliche Bruchbude, klein, dunkel wie ein Bärenarsch, kein Garten, weil Schiffer waren sehr arme Menschen. Und die waren das halbe Jahr auf dem Fluss, deswegen wohnten nur ihre Frauen und Kinder in diesen klitzekleinen Löchern. Und das wollte niemand haben, keine Familie, weil kein Garten und zu klein und dunkel. Und so habe ich für 21.000 Euro, das kann man auch dazu sagen, das gab mein Bausparvertrag dann her, dieses kleine Häuschen dort erworben.
Und Sie haben eine Liebe entwickelt zu einem Ananasaufkleber, den es immer noch gibt im Haus.
Es gibt ja Kriterien, die vernünftige Menschen auf Hauskäufe anwenden. Statik, Ausrichtung Nord, Süd, Ost, West, Verkehrsanbindung, Preis, dergleichen mehr. Und ich hatte eine Bauingenieurin, eine Befreundete dabei, die hat auf die Statik geguckt, auf die Feuchtigkeit und aufs Dach. Gesagt, kannst du keinen Fehler machen? Und ich habe geguckt auf die angeklebte Glitzersteinchen-Tapete und die Efeu-Rankenaufkleber an der Haustür. Und unter anderem im ersten Stock am Fenster klebte ein Window Colors Ananas-Aufkleberbild. Und dann dachte ich, das ist der Ort für mich. Hier möchte ich sein.
Ja. Haben Sie das auch mal überschätzt, in so ein Haus zu gehen mit all der Arbeit, die dann auch damit verbunden ist? Sie haben ja gesagt, war eine kleine dunkle Bude und so weiter, brauchte viel Sanierung. Wie sind Sie da vorgegangen? Und wer hat Ihnen geholfen?
Ja, ich glaube, das allgemeine Verständnis ist ja inzwischen, wer auch immer ein Haus oder eine Wohnung kauft und renoviert, wird immer überrascht und verkalkuliert sich immer und überschätzt und verschätzt sich immer. Und ich hatte ja aber Zeit, weil ich hatte ja mit meinem jüngsten Sohn, der zu der Zeit, als ich anfing, noch in Leipzig zur Schule ging, haben wir eine winzige Plattenbauwohnung in Leipzig, in der er jetzt auch alleine noch weiter lebt. Und so konnte ich sozusagen das in meinem Tempo machen und mit dem nicht vielen Geld. Und das wenige, was irgendwie noch verwendbar war, habe ich auf Dinge, die ich nicht selber beherrsche, Elektrik, Sanitär investiert und habe dort aber auch die Vorbesitzerin gebeten, mir örtliche Handwerker zu benennen, die da immer schon ein- und ausgegangen sind. Und das war super, weil das waren die ersten Beziehungen, die ich eingegangen bin. Ich besitze keinen SUV, ich stand aber immer in Gummistiefeln und im Lehmputz, den ich mir selber beigebracht habe, in diesem Haus. Und das haben natürlich die Handwerksfirmen dann auch gesehen. Das war ein guter Anfang. Und das Haus, man sieht es ihm an, dass vieles darin selbst verputzt ist.
Und das selbst daran mitzuwirken, war das eine erfüllende Aufgabe für Sie? Und haben Sie gesagt, oh, ich bin froh, wenn ich fertig bin?
Nein, dann hätte ich das ja nicht gemacht. Ich habe das ja vorhin schon meine Bedürftigkeit, mein Bedürfnis am Kulissenbau beschrieben. Und wenn man noch dazu weiß, dass ich ein großer Bauhaus-Fan bin und immer ins Prellerhaus fahre und da gelegentlich auch schon übernachtet habe wegen der Kipp- und Drehschalter, wird es auch nicht überraschen, dass ich also meinen Elektriker damit zu Schrott genervt habe, zu sagen, ich hätte so gerne Aufputzinstallationen und Kipp- und Drehschalter. Und er sagte, Sie wissen aber schon, dass die nicht billiger sind. Und dann habe ich gesagt, nein, mir geht's darum, dass ich die Ästhetik mag. Und dann haben wir irgendwann auch eine kostengünstige Variante gefunden. Und jetzt habe ich Aufputzschalter. Also man sieht, es ist schon auch Lust und Freude.
Und die Nähe zu Dessau, Sie haben es gerade schon angedeutet, auch zum Bauhaus, das war Ihnen auch wichtig, dass Sie auch immer wieder ausbrechen können aus Ihrem kleinen Ort und dann die Nähe zum Bauhaus suchen können. Was fasziniert Sie am Bauhaus, an der Ästhetik, an der Kultur, an der Architektur?
Ja, ich glaube, das Bauhaus selbst ist ja nun wirklich Geschmackssache, wenn man von der Ästhetik spricht. Aber die Grundidee in einer Zeit, in der es Vorgaben gibt, wie ein Land, eine Menschheit, ein Dach zum Beispiel zu sein hat, nämlich bitte Satteldächer, eine Architekten- und Bauschule zu gründen, in der man alle Gewerke, auch die Theaterleute, auch die Tänzerinnen, auch die Künstlerinnen und Malerinnen herbeiholt, um zu sagen, wie können wir denn herausfinden und gemeinsam daran mitwirken, ein Leben bauen, miteinander sein und eine Finanzierbarkeit zu schaffen, die auch fragwürdig ist. Aber diese Fragen haben mich vor allem fasziniert. Und ja, ich habe 30 Jahre Leipzig und Theater hinter mir. Natürlich habe ich gelegentlich Sehnsucht nach ein bisschen mehr als der Elbfähre und den Kranichen, die da aufsteigen. Also manchmal brauche ich auch ein bisschen Großstadt, Mittelgroßstadt.
Jetzt haben wir schon einiges gehört von den Herausforderungen, aber auch schon von den Begegnungen. Damit Sie einen Eindruck von dem Buch bekommen, würde ich sagen, lesen wir mal rein, oder Sie lesen rein, besser gesagt.
Upsa. Ja, und ich dachte, bevor ich jetzt Ihnen noch hier Bauhaus-Kapitel vorlese, gehen wir dann doch lieber in die Improvisier- und Finanzierfrage und gehen zu meiner Badewanne. Die neue Badewanne, das neue Waschbecken und die neue Toilette haben 1.500 Euro gekostet. Für den Ausbau des Dachstuhls, die Dämmung und die Verkleidung der Dachschrägen werden 8.000 Euro fällig, für den Bauschuttcontainer 80 Euro. Weitere Posten, das Estrichgießen, die Badfliesen, der Rotbandputz, der Lehmputz, Farbe, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial. Nur der Kühlschrank, der hat nichts gekostet. Es wird eng. Die 30.000 Euro Bauspardarlehen haben Hauskauf und das Bauvorhaben Abbruch gefressen. Im März hat mein Bausparbereiter mir noch ein Regionaldarlehen in Aussicht gestellt. Die zuständige Kreditbearbeiterin hat es dann aber abgelehnt. Ich kann sie gut verstehen. Ich hätte einer Freiberuflerin ohne regelmäßiges Einkommen, mit dauerhaft überzogenem Konto und ohne jede Sicherheit oder ergänzendes Einkommen auch kein Regionaldarlehen gewährt. Natürlich wird es eng. Mitte Oktober kommt der Elektriker wegen der aus der Decke hängenden Elektrokabel. Die kann er so nicht mehr anschließen, sagt er. Schon allein wegen der VDE-Richtlinien, die sind gar nicht mehr zugelassen. Die Kabel, hat er gesagt, der Elektriker, und sich die Brille wieder auf die Stirn geschoben. Ich kenne das von Lesebrillen, dass man die nur für die kleinen Buchstaben braucht. Vielleicht braucht der Elektriker seine Brille für die Kabel. Jedenfalls verständigen wir uns dann ziemlich schnell über eine neue Elektrik für das komplette Haus, weil ich kein einziges Kriterium an der Hand habe, das mir bei der Einschätzung helfen würde, wie wahrscheinlich ein Kabelbrand ist, wie unzuverlässig die alten Leitungen und die Sicherungen tatsächlich sind, weil ich einfach mal von Elektrik keine Ahnung habe und auch keine Lust, das halbe Internet leer zu lesen und mir von Leuten, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben, vielleicht auch nicht, widersprüchliche Ansagen einzuholen, wie gefährlich oder ungefährlich es sein kann, ein Haus mit einer 50er-Jahre-Verkabelung mit Haushaltsgeräten und Stromfressern des 21. Jahrhunderts zu konfrontieren. Und vor allem, weil C, von der ich das Haus gekauft habe, mir all die Handwerkerrechnungen und Unterlagen übergeben und gesagt hat, ruf die an, wenn du was brauchst, und sag, dass du von Richter kommst, die kennen uns. Der Elektriker ist einer dieser Handwerker und ich habe gesagt, dass ich von Richter komme. Ob er mich wegen meiner offensichtlichen Ahnungslosigkeit in Sachen Elektroinstallation übers Ohr hauen wird, kann ich nicht sagen, aber ich mag, wie er dasteht, den Kopf Richtung der aus der aufgerissenen Decke hängenden Kabelbündel dreht, bevor er den Kopf wieder senkt, sich die Brille auf die Stirn schiebt und wir anfangen, über Aufputz- und Unterputzinstallationen, Schaltersysteme und Steckdosen zu sprechen. Ich sage Bauhaus und Aufputz- und Bakelitschalter und er zieht kurz, aber freundlich die Augenbrauen hoch und schlägt vor, beim nächsten Besuch einen Katalog mit verschiedenen Schalter- und Steckdosenvarianten mitzubringen. Eine grobe Hausnummer für Installation und Montage lässt er auch da. Kurz zur Erinnerung, meine Freundschaften. Menschen, die sich fragen, warum ich so Hals über Kopf ein Haus kaufen musste. Menschen, die sich mit meinen halbgaren Antworten zufrieden geben. Menschen, die sich Statik, Mauerwerk und Dachbalken angucken, während ich Ananas-Fensterbilder, Dagobert-Duck-Aufkleber und Glitzersteinchen-Tapeten bestaune. Menschen, denen ich oft nichts über meine wahren Motive erzähle, weil wahre Motive, vor allem wenn es meine sind, gefährlich sind. Sie könnten mich entlarven als bedürftig, sehnsüchtig, egoistisch, eitel, geltungsbedürftig, selbstüberschätzend, ängstlich. Also all das, was ich auch bin. Noch betäube und unterdrücke ich, was ich bin, zugunsten derjenigen, die ich gerne wäre. Das funktioniert zunehmend weniger gut. Oder anders, mir wird immer klarer, dass ich das eigentlich gar nicht mehr möchte. Also fange ich an, auch von den unangenehmen Dingen zu erzählen. Bei einem gemeinsamen Essen am 31. Oktober, als natürlich alle wieder nach dem Haus fragen, erzähle ich nach der lustigen Anekdote vom verschwundenen Handwerker, der Minischwelle mitten im Raum und der Badewanne, für die das Fenster ausgebaut werden musste, von der komplett neuen Elektrik, die als nächstes ansteht, und vom Geld, das hinten und vorne nicht reicht. Vom anstehenden Termin bei der Volksbank, zu dem ich meinen Witwenrentenbescheid und die aktuelle Einkommensteuererklärung und die Jahresabschlüsse der letzten 7 Jahre vorlegen muss, vom abgelehnten Regiokredit Anfang des Jahres und spätestens, als ich dann noch die Tomatenplakatkampagne der Linken zitiert habe, die beschreibt, wie gestiegene Lebensmittelpreise bei den einen zu der Feststellung führen, oh, die Tomaten sind aber teuer geworden, und bei den anderen dazu, dass sie keine Tomaten mehr kaufen, entscheiden meine Freunde, mir ein paar Tomaten zu spendieren. Als ich nach Hause komme, stecken 450 Euro in meinem Geldbeutel. Vielleicht erst mal so weit. Dankeschön.
Der Elektriker ist ja dann auch ein Mensch, zu dem Sie großes Vertrauen fassen, der Sie auch versteht, was Sie wollen, was Sie meinen. Sie ihm sogar den Schlüssel für eine längere Zeit anvertrauen, als Sie mal nicht zu Hause sind, sozusagen.
Ach so, ja, das ist etwas, das kennen vielleicht Menschen, die in kleineren Kommunen aufgewachsen sind oder so. Ich denke mal, man könnte sowieso ziemlich leicht einbrechen, aber eine Handwerksfirma, die längere Zeit zugange ist, einfach mal den Schlüssel zu geben, ist einfach viel sinnvoller, als permanent Schlüsselübergaben zu besprechen.
Und Ihr Vertrauen wurde nicht enttäuscht, das
Nein.
muss man an der Stelle sagen. Sie haben geschrieben, Frau Koschmieder, das ist mir in Leipzig lange nicht passiert, dass Menschen einfach so vor der Tür stehen. Und damit ist jetzt nicht der Elektriker gemeint, sondern auch andere Begegnungen, Menschen, die auf Sie zugekommen sind. Erzählen Sie uns von diesen Begegnungen, Kontakten, die Sie in Ihrem Ort kennengelernt haben und die Sie vielleicht auch überrascht haben.
Also gerade dieses, das ist schon lange nicht mehr passiert. Ich unterstelle mal, dass mindestens 80% aller, die hier sitzen, das noch kennen, wie wir 1993, 94, 95 vor den Telefonen Zettel an den Altbauwohnungen, zumindest in Leipzig, hängen hatten, wo Menschen, die einen spontan besuchen kamen, sowas tat man damals, rangeschrieben haben, ich war da und du warst nicht da, wie schade, ich versuch's morgen nochmal. Und diese Sehnsucht, bei all diesen WhatsApp und Signal und Threema-Nachrichten, wir melden uns nochmal beieinander, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht, manchmal zu sagen, wäre das nicht schön, es stünde jemand vor der Tür, selbst wenn ich gerade komische Haare habe oder Zähne putze und so. Also in meinem Fall ist das eine Sehnsucht. Und tatsächlich habe ich am Anfang 1-2 Jahre einen Blog betrieben, in dem ich über den Baufortschritt und was ich dort vorhabe, geschrieben habe. Und dieses Blog hat wirklich auch, haben zwei meiner künftigen, jetzigen Nachbarn entdeckt. Und der eine schrieb mich an und sagte, ich glaube, ich spinne. Ich wohne 2 Käffer weiter in Reppichau und entdecke plötzlich eine Frau Koschmieder, die hierher gekommen ist. Und der andere, da war ich gerade unten im Erdgeschoss und es klopfte ans Fenster. Und ich erschrecke total und gehe zur Tür und da sitzt ein Mann im Rollstuhl mit seiner Krücke und sagt, ich komme nicht an den Briefkasten, deswegen musste ich klopfen. Der hat ebenfalls meinen Blog gelesen und sagte, ich wollte Ihnen, und wir waren dann sehr schnell beim Du, einen Brief, einen Willkommensbrief einschmeißen. Seine Schwiegermutter, die die Bibliothekarin des Ortes war, hatte ihm schon von mir erzählt. Und in diesem Brief, handschriftlich, stand dann auch wirklich drin, liebe Frau Koschmieder, es ist, wie Sie es in Ihrem Blog beschreiben, in dieser Stadt, deren Namen ich jetzt gerade nicht nenne, kann man sehr, sehr unglücklich werden und auch sehr, sehr glücklich. Und das war der legendäre Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Sind das diese Begegnungen, auf die Sie gehofft hatten, als Sie sich zum Kauf eines Hauses entschieden haben?
Ich glaube, das sind am Ende Geschichten, auf die Menschen hoffen, wenn sie ins Kino gehen, wenn sie Bücher lesen. Weil es sind Begegnungen, unerwartete Begegnungen. Natürlich habe ich darauf gehofft. Und wenn dann dazu kommt, dass besagter Nachbar, der auch noch häufiger im Buch vorkommt, auch ein sehr feines Gespür für Befindlichkeiten, Gefühle und so hat und dann auch plötzlich an einem Sonntag vor der Tür steht, mit einem Erdbeereis in der Hand, das zum einen schmelzen könnte, wenn jemand nicht zu Hause ist, oder andere sagen dann, ich weiß doch gar nicht, ob die Erdbeereis mag, aber ihm war das wichtiger, dieses Risiko einzugehen, dass ich nicht zu Hause bin oder dass ich kein Erdbeereis mag. Und das ist natürlich, ja, das sind sehr schöne Erfahrungen.
Für Sie ist das Haus ja nicht nur eine Wohnung, in der Sie sozusagen unterschlüpfen, sondern Sie haben auch gesagt, Sie wollen dieses Haus öffnen für kulturschaffende Künstler, wo es nicht um irgendwelche Förderanträge oder sonst was geht, sondern die einfach bei Ihnen hereinschneiden, für eine gewisse Zeit bei Ihnen sein können. Also Sie wollen auch Kulturort, Mittelpunkt für eine gewisse Zeit sein. Was steckte hinter diesen Gedanken und wie hat er sich verwirklicht?
Danke für diese Frage. Also weil, ja, ich habe das ja vorhin schon geschildert, dieses aus der Großstadt zu kommen und zu glauben, man brächte jetzt irgendeine Art von Kultur mit, das halte ich für nicht immer oder generell nicht so ganz den richtigen Weg. Und die Überlegung war, ein offenes Haus zu haben, in dem zum Beispiel Menschen, die ich aus dem alten Leben kenne, einlade. Schreibende brauchen ja gelegentlich Unterkünfte, also gibt es Residenzen, für die man sich normalerweise bewerben muss. Und ich dachte, es gibt einen Raum, den ich zur Verfügung stellen kann, dann könnten Menschen also kommen und müssten sich aber gleichzeitig auseinandersetzen mit der Realität bei mir vor Ort und mein Ort müsste sich mit diesen Menschen auseinandersetzen und Franziska Hauser, ebenfalls Autorin, hat das zum Beispiel im letzten Jahr schon mal gemacht und war dann ganz stolz, dass es seitdem beim örtlichen Italiener Affogato gab, was der gar nicht kannte und sie hat ihm dann erzählt, er müsse doch nur eine Kugel Vanilleeis mit Espresso übergießen. Den Italiener gibt es jetzt nicht mehr, aber das war sozusagen eine solche Begegnung. Oder in den großen Städten kommt man manchmal vom Feiern erst um 4.30 Uhr nach Hause. Bei mir in der Straße ist es umgekehrt. Da ist eine Bäckerei, die hat aufgrund der großen Hitze vor 2 Jahren im Sommer gesagt, wir ändern die Öffnungszeiten, wir schließen jetzt schon 16.30 Uhr. Aber die Öffnungszeiten waren nicht verkürzt, sondern man machte jetzt auch früher auf, und zwar um 4.30 Uhr. Ja, und das klingt wie kleine Schrulligkeiten, aber ich denke eben ein Verständnis füreinander zu entwickeln, dass es eben sehr wohl Dachdeckerfirmen gibt, die bevor sie auf Arbeit fahren, eben bei einem Bäcker erstmal ihre Brötchen kaufen, während andere gewohnt sind, um 4.30 Uhr aus der Disco zu fallen. Das sind so die Dinge, die ich mir wünsche. Und ja, es hat nicht funktioniert. Also ich habe lange auf eigene Faust oder zusammen mit dem Verein, in dem ich dort auch Mitglied bin, nach Räumlichkeiten in der kleinen Stadt gesucht, mit Hilfe der Stadt, wo wir so eine Art Lesecafé einrichten wollten. Und diese Räumlichkeit haben wir bisher noch nicht gefunden mit Hilfe der Stadt, weil wir können natürlich nicht selber auch noch Geld für ein Angebot, das wir schon kostenfrei machen wollen, reinstecken.
Dieses gebremste Engagement sozusagen oder ausgebremste Engagement, macht Sie das traurig?
Sagen wir so, es sorgt für ein gewisses Unverständnis, wenn ich mitbekomme, und jetzt werden Sie gleich dann auch rausfinden können, welche Kommune es ist, weil diese Kommune ist sehr bekannt geworden, als vor 2 Jahren ein paar Jugendliche dort versucht haben, auf einer Bushaltestellenbank das Tagebuch der Anne Frank zu verbrennen. Und daraufhin hat der Verein sehr schnell eine Veranstaltung ins Leben gerufen, in dem auch alle Stadträtinnen und Stadträte anwesend waren und viele Reden geschwungen wurden, was sich jetzt ändern muss. Und es kamen Bekenntnisse gegen den Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus. Und ich finde, es wäre nicht so schwer gewesen, wenn man schon zivilgesellschaftliche Vereine und Strukturen vor Ort hat, die sagten, wir würden euch einen solchen Raum bespielen, uns dabei zu unterstützen, uns einen solchen Raum zu bieten. Es ist bei diesen Bekenntnissen geblieben und wir sind ja auch nicht ganz nur bequem und warten nur. Wir haben noch mehrere Anläufe unternommen und auch Vorschläge, Präventionsvorschläge, Workshop-Angebote gemacht. Die Kommunen haben Handlungsspielräume und man kann sich entscheiden, ob und wie man sie nutzt oder wie nicht. Punkt. Danke.
Frau Koschmider, die Philosophin Eva von Redeker hat jetzt kürzlich erst in einem großen Spiegel-Interview gesagt, ich bewundere alle Leute, die in ostdeutschen Dörfern leben und nicht die AfD wählen. Fühlen Sie sich angesprochen?
Danke für diese Steilvorlage. Mir kommt manchmal ein bisschen der Widerwillen, wenn uns Provinzbewohnerinnen, als wären wir irgendwelche Exoten oder die kleinen gallischen Dorfbewohner, Bewunderung entgegengebracht wird. Und ich denke immer, kommt, kauft, ob Affogato oder nicht, Brötchen oder nicht, bei uns, kommt mit uns ins Gespräch und vor allem guckt, dass ihr die wirklich engagierten zivilgesellschaftlichen Vereine wie Miteinander e.V. in Magdeburg, die Extremismusprävention machen, die Opferberatung machen, die Workshop-Angebote machen, denen Bundesförderung entzogen wird oder die auf den Prüfstand geraten, wenn wir haben jetzt Landtagswahlen im September und es ist sehr absehbar, dass der blaue Balken dort die 40% erreichen, wenn nicht gar übersteigen wird. Und danach wird allen, die Angebote dieser Art machen, der Arsch auf Grundeis gehen. Und wir brauchen Unterstützung. Und danke, Frau von Redeker, dass Sie es zur Kenntnis nehmen. Aber dann denke ich, wenn ich mir von all den AutorInnen, mit denen ich befreundet bin, deren Verlage ich kenne, die Lesungsorte angucke. Und ich weiß, es ist eine Finanzierungsfrage, aber die lesen in Düsseldorf, in Magdeburg, in Dresden, in den Großstädten. Dessau sehe ich selten. Ich wünsche mir Fördertöpfe, die es möglich machen, in den kleinen Kommunen zu lesen. Ich wünsche mir, dass die AutorInnen, die Frau Redekers, die großen Namen vielleicht auch mal pochen und sagen, gebt Dessau Geld, gebt der kleinen Kommune Geld, wir wollen dorthin. Also kommt zu uns oder werdet wenigstens Fördermitglieder in diesen Vereinen. Danke.
Dieses Plädoyer leider schon zum Ende unseres Gesprächs. Ein Haus für mich von Christine Koschmider ist ein Buch für mich, vielleicht auch ein Buch für Sie. Ich kann es nur empfehlen, voller Bewunderung für Ihre Entscheidung, in dieses Schifferhaus zu ziehen, das Schifferhaus auszubauen. Auch danke für die literarische Begleitung, Bearbeitung. Es ist ein Buch ganz nah, ein Buch auf Augenhöhe, kein Buch über etwas, sondern mittendrin. Sie sind mittendrin. Insofern vielen Dank für dieses Gespräch, für dieses entwaffnende, offene Buch. Kann ich nur empfehlen. Und sozusagen eine Empfehlung von MDR Kultur. Vielen Dank.
Vielen Dank für die wirklich schönen Fragen. Ich danke Ihnen und danke für die Aufmerksamkeit.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen. Zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.